Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann einen schönen guten Abend wünsche ich. Die Wiener Burg ist vertrautes Terrain für Klaus Peymann. Vor 3 Jahren hat er dort zuletzt ein Stück von Peter Handke inszeniert. Jetzt ist er mit Ionescos Einakter die Stühle zurückgekehrt. Not ashamed of my communist past. Das Hau Berlin beschäftigt sich mit den letzten 30 Jahren deutsch-deutscher Geschichte und Erinnerungspolitik. Außerdem interessieren uns die Beschlüsse, die die neu gegründete Kulturministerkonferenz bei ihrer ersten Sitzung gefasst hat. Es geht um den künftigen Umgang mit kolonialem Sammlungsgut. 18 Jahre lang hat Klaus Peymann das Berliner Ensemble geleitet und im Sommer 2017 verärgert über die Berliner Kulturpolitik und seinen Nachfolger Oliver Rehse das Haus verlassen. Die Zeit war um. Peymann ist 81, aber jemand wie er, der den Theaterbetrieb als seine ureigentliche Familie empfindet, kann natürlich unmöglich stillsitzen. Und also muss es eine Freude gewesen sein, wieder einmal an die Wiener Burg zurückzukehren. 13 Jahre war er dort Direktor gewesen und hat nun einen Klassiker des absurden Theaters inszeniert, die Stühle von Eugène Ionesco. Reinhard Karger kommt aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Ein sehr altes Ehepaar wartet auf einen Redner, der einer unsichtbaren Gesellschaft, für die man Stühle braucht, eine Botschaft des Alten verkünden soll. Das Stück ist eine Farce und es ist eine Tragödie. Ist es bei Peymann immer beides oder vielleicht doch mehr Tragödie?
Es ist beides. Es ist auf jeden Fall beides. Also vielleicht kurz den Plot. Es ist ein altes Ehepaar, Sie sagten es schon, das wartet auf Gäste, die kommen, weil der Mann mit einer Rede Bilanz ziehen will über sein Leben. Allein die Gäste, und darunter ist nicht nur illustre Gesellschaft aus höheren Kreisen, sondern sogar der Kaiser, die Gäste kommen nicht leibhaftig, sondern sie kommen offensichtlich nur in der Imagination des alten Ehepaars. Bis am Ende dann aber doch überraschend wirklich ein Redner auftritt, der dann aber allerdings keine Rede hält, sondern nur unverständliche Kehllaute von sich gibt. Und das alte Ehepaar, das geht derweil ins Wasser. Also es ist ein Stück, das ich jetzt eigentlich nicht als absurdes Theater bezeichnen würde, sondern es bewegt sich irgendwie in dieser Spanne zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Sein und Schein und reflektiert natürlich auch und zuallererst die Sinnlosigkeit des Lebens im Angesicht des Todes.
In einer Szene wird sehr laut gelacht und die hören wir.
Kein Mitleid, die schlugen mich, brachen mir alle Knochen.
Alle Knochen, Knochen, Knochen.
Im Grunde war ich der Blitzableiter aller Katastrophen.
Blitzableiter, Katastrophen.
Ja, um zu vergessen, da wollte ich reisen, aber dann verweigerte mir den Pass. Ich wollte über eine Brücke, dann sperrte man die Brücke. Ich wollte über die Pyrenäen, da gab es keine Pyrenäen mehr.
Keine Pyrenäen mehr, Majestät. Was hätte er im Leben werden können, na, Chef? Inspektor, Chefredakteur, Chefarzt, Chefkönig.
Ja, die Alte plappert seine Worte nachgespielt von Maria Happel. Eins zieht dann das andere nach. Wie pompös, wie ironisch, wie traurig und wie wahnhaft ist die Rede der beiden Alten?
Also es findet ja eigentlich keine wirkliche Rede statt, sondern immer nur Dialoge. Dieses alte Ehepaar, das 75 Jahre miteinander zusammenlebt, ist irgendwie eingesponnen in bestimmte Rituale. Die nennen sich auch irgendwie mit Kosenamen. Und für den Mann, das den Michael Mertens übrigens ganz hervorragend spielt, ebenso wie Maria Happel, die Alte, für den Mann ist diese Alte eigentlich auch gleichzeitig Mutterersatz. Also es ist irgendwie ein sehr, sehr merkwürdiges Ritual, das die beiden vollführen und das eigentlich merkwürdiger an dem ganzen Stück ist ja, dass die tatsächlich mit diesen imaginären oder nur für sie sichtbaren Gästen interagieren. Das ist aber allerdings auch leider auch die Schwachstelle in dieser Inszenierung, denn das wird irgendwie zu sehr in das Klamaukige gedreht. Also es wäre viel spannender gewesen, dann wirklich zu sehen, die nehmen das ernst, da ist jemand für die da, der sitzt hier und der spricht mit ihnen und sie reagieren darauf und sie geben auch Antworten. Aber das wird in der Form leider nicht gezeigt, wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass Klaus Peymann ja diese Inszenierung nicht zu Ende geführt hat, denn er wurde aufgrund einer einer verschleppten Virusinfektion ans Krankenbett gefesselt und deren der Hausmann hat im letzten Augenblick übernommen. Also das ist eigentlich eine Premiere, die irgendwie auch unter einem unglückseligen Stern stand, denn Anfang Januar hätte sie eigentlich schon über die Bühne gehen sollen, da war Maria Happel erkrankt und jetzt eben in einer von Leander Hausmann fertiggestellten Fassung zu sehen.
Ionesco hat das Stück 1951 geschrieben, ein Jahr später ist dann uraufgeführt worden in Paris. Dieser Text, finden Sie, Herr Karger, dass der heute noch zündet?
Absolut. Also der Text ist sicherlich nicht das Problem. Ich würde auch sagen, dass die Inszenierung einen ganz hervorragenden Beginn hat. Es ist ein Bühnenbild, eine Flucht von zwei aufeinander zulaufenden schwarzen Wänden mit sehr, sehr vielen Türen und zwei Leitern, die eigentlich die einzige Verbindung zum Außen sind und bestimmte Geräusche, die hereingespielt werden, also Strandgeräusche hört man, Autos hört man und gelegentlich auch ein bisschen Musik. Und da entspinnt sich zwischen den beiden also wirklich eine sehr, sehr intensive Szenerie, die also auch erkennen lässt, dass Beimann jetzt am Ende seines Lebens zurückkehrt zur Komödiantik seiner frühen Inszenierungen. Ich denke da an seinen Wiener Leons und Lena oder auch an Ritter Dene Voss aus Salzburg, die eben dieses Element drinnen hatten, das Michael Mertens und Maria Happel auch am Beginn dieser Inszenierung zelebriert hatten.
An der Wiener Burg wird jetzt Eugène Ionescos komische Tragödie Die Stühle gespielt. Klaus Peimann hat die Inszenierung begonnen, zu weiten Teilen natürlich vollendet, aber Leander Hausmann hat letzte Hand angelegt. Für Fazit hat Reinhard Karger die Premiere besucht. Besten Dank, Herr Karger. 30 Jahre seien ein guter Zeitraum, um die Weichen neu zu stellen, das sagte Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen heute und kündigte einen Umbau der Behörde an. Wir werden in etwa 20 Minuten detaillierter über die Pläne berichten. 30 Jahre nach dem Mauerfall finden viele Ostdeutsche, die Geschichte der DDR sei noch nicht erzählt. Historiker schließen sich an, Künstler begreifen die Behauptung als Einladung, mit ihren Mitteln Erinnerungen wieder zu beleben und zu prüfen. Einige sieht man in dieser Woche in den drei Theatern des Hebbel am Ufer in Berlin. Mein Kollege Matthias Dell hat das kleine, nicht nur deutsche Festival besucht. Heute Abend gab es eine Podiumsdiskussion mit dem Berliner Kultursenator, der ja in der DDR sozialisiert wurde, so wie auch die Autorin Luise Meyer. Es saßen dann noch ein paar mehr Leute auf dem Podium. DDR neu erzählen, so hieß der Abend. Was, Matthias Dell, kam dabei rum?
Also eine ganz große Menge von Ansätzen, wie man eben die Geschichtspolitik, die sehr eindimensionale Wahrnehmung von DDR hat und die wir heute erleben, wie man die aufbrechen kann. Also zum Beispiel diese Verengung auf Opfergeschichten, die fehlende Multiperspektivität, die Dichotomie von Gewaltherrschaft versus Ostalgie, Dämonisierung versus Idealisierung, das Fehlen einer Sozial- und Kulturgeschichte. Das alles wurde angesprochen. Ein schönes Beispiel für die Instrumentalisierung lieferte die Autorin und Performerin Luise Meyer, die nämlich den Eindruck hat,
dass eben die Beschissenheit der DDR auch als Legitimationsgrund benutzt wird für Sachen, die jetzt scheiße laufen oder für Sachen, die jetzt eben nicht gehen. Ne? Also wenn wir über so eine Fragen wie, naja, ist es nicht sinnvoll, im Dienste des Gemeinwohls mal über Enteignung nachzudenken oder im Dienste der Umwelt über Planung, das sind so Reizwörter, wo dann sofort gesagt, das führt sozusagen in den Stasi-Knast.
Dem widersprach dann am Ende lustigerweise Klaus Lederer, Kultursenator und von der Linken, der ja ein sehr starker Kritiker der DDR ist, der meinte:
Also es ist nicht die Keule der DDR-Aufarbeitung und der DDR-Diktatur, die die Schwäche der Linken heute ausmacht in Diskursen um die Frage, wie organisiert man ein Wirtschaftssystem und so weiter und so weiter. Wie organisiert man Demokratie vielleicht auch nochmal anders und weitergehender? Wie kann man Emanzipation umsetzen? Der These möchte ich ein Stück weit entgegentreten. Ich kann doch von Leuten, die Kapitalismus geil finden, jetzt auch nicht erwarten, dass sie sozusagen sich stellvertretend für die Linke diese Gedanken machen.
Lederer votierte stattdessen dafür, dass man quasi die Linke sich selber mit ihrer Geschichte befassen muss, das auch schonungslos und dann den Kopf freikriegen könnte für neue Gedanken. Und das zeigt aber vor allen Dingen auch, wie differenziert die Diskussion gewesen ist.
Die DDR neu erzählen, das klingt, finde ich, ziemlich gut. Aber wurde denn darüber gesprochen, wie das praktisch aussehen könnte?
Das kam ein bisschen kurz. Die ganzen Ansätze waren so wie Bruchstücke und daraus hat sich natürlich keine neue, eindeutige Erzählung formulieren lassen. Aber wie gesagt, die meisten Ansätze in der Vielzahl waren unglaublich interessant, haben ein unglaublich differenziertes Bild geliefert. Widersprechen würde ich vielleicht bei einem Gedanken des Schriftstellers, Publizisten Carsten Krampitz, der dann so sagte, dass der Brandenburger an sich vor 89 nicht rassistisch gewesen sei. Das geht, glaube ich, nur, wenn man eine sehr oberflächliche Vorstellung von Rassismus hat, was aber auch wiederum kein Spezifikum der DDR ist.
Aber ist es nicht falsch zu sagen, es war doch ein bisschen viel Gerede ohne Ziel?
Wenn man jetzt sagt, wenn wir Ergebnisse haben, dann vielleicht ja, aber andererseits gibt es das ja in Diskussionen kaum. Wie gesagt, ich fand es sehr anregend und ich fand es auch unterhaltsam, weil die Leute auch alle irgendwie so eine Performance-Sache mitbrachten. Also der Lederer in seiner ganzen DDR-Kritik wirkte unglaublich engagiert. Carsten Krampitz hat so was Berlinerndes, Harpe-Kerkeling-haftes. Luise Meyer hat irgendwie sehr schön gesprochen und Carola Rudnick, die auch dabei war, auf interessante Lektüren verwiesen.
Die Diskussion war Teil des Festivals Comrades, I'm not ashamed of my communist past. Dazu gehörte auch der Theaterabend eines Performance-Kollektivs, das sich And Company & Co. nennt und mit dem Titel Little Red Play Her Story überschrieben war. Worum ging es denn dabei?
Das ist so ein bisschen so wie der Titel, also sehr viel Assoziation, sehr viel Felder, die aufgemacht werden. Man hat so eine Idee von Rothelmchen oder Rotkäppchen, das so eine Mischung zwischen Kosmonaut und eben Rotkäppchen ist, also eine Art Kommunismus. Man weiß nicht, kommt der aus der Zukunft oder ist der schon Vergangenheit? Dazwischen irgendwie Dagobert Duck und Mickey Mouse, irgendwie auch der Fernsehturm, John Lennon und Ronald Reagan. Es gab also sehr viele assoziative, lyrische Passagen, aber auch sehr viele, in denen es sehr schnell wurde, wo dann die vier Performer auf der Bühne saßen und immer wer sprach, machte das Licht an und sie beschossen sich praktisch mit so spielerischen Assoziationen. Klang ungefähr so.
Juso.
Juso.
Dreamer.
Dreamer.
Petit Bourgeois.
Bobo.
Petit Klatsch.
Schweigende Mehrheit.
Linksliberaler.
Gilets jaunes.
Macron.
Extremist der Mitte.
Gelbweste.
Der Con.
Aufstehen.
Croissant. Liegen bleiben. Uhr.
Rothämmchen.
Teletubby. Performer.
Das war auch so ein bisschen abgeschaut, was auch ein bisschen zitiert wurde, McCarthy-Befragungen, damals der Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, wo es ja gegen den Kommunismus ging. Und gerade diese Schnelligkeit, dieses Spielen, dieses Assoziieren brachte was rein, wo man merkt, so kann man sich heute befragen, auch wenn man natürlich dann nicht mit schwarz auf weiß Ergebnissen rausgeht.
Und wie fügte sich diese Sache in das Festival ein? Gab es da Verbindungen auch zur Diskussion?
Na, ich fand gerade diese paradoxale Figur, die Frage, kommt der Kommunismus von vorne oder von hinten, ist er vorbei oder wird er noch kommen, die fand ich interessant. Und es gab auch einen sehr schönen Moment in dem Stück am Ende dann, wenn nämlich John Lennon gespielt wird und dazu sich mit Spielzeugpistolen beschossen wird. Wobei dann die bittere Pointe ist, dass danach noch eine ziemlich krasse Ronald Reagan-Rede im Original kommt, wo der also alle möglichen Vorurteile, die man gegen den Kommunismus haben kann, auf einen Punkt bringt. Und das eigentlich Interessante dieser paradoxalen Anordnung, also wo steht jetzt die Zeit, wo sind wir, das passte eben genau zu diesem Moment, dass man in der Diskussion unglaublich viele Ansätze bekommen hat und gleichzeitig aber den Eindruck haben kann, wenn jetzt praktisch diese DDR-Geschichte anders neu erzählt wird, kommt das eigentlich ein bisschen spät, weil Generationen, die heute groß werden, glauben, dass die DDR so ist wie im Leben der anderen von Florian Henkel von Donnersmarck.
Komplexe historische Prozesse sichtbar machen und die DDR-Geschichte nicht reduzieren auf Narrative von Stasi-Opfern und Tätern. Das hat man sich am Hau in Berlin vorgenommen. Bis zum Wochenende wird in den drei Theatern diskutiert und gespielt. Matthias Dell hat uns seine Eindrücke geschildert. Besten Dank dafür.
Bitte sehr.
Morgen gehen viele neue Filme an den Start. Wir müssen jede Woche aufs Neue eine Wahl treffen und haben uns entschieden, in Fazit genauer zu betrachten, was der palästinensische Regisseur Mouayed Alayan gedreht hat und welches Thema die polnische Filmemacherin Małgorzata Szumowska angeht. Der Kritiker Jörg Taschmann kennt beide Produktionen genau. Fangen wir mit Die Maske von Szumowska an. Die Hauptfigur ist Jacek, ein Metal-Fan, der lange Haare trägt und in seinem Dorf schnell als Außenseiter gesehen wird. Nach einem Unfall kommt er in die Medien, er wird herumgereicht, er wird bekannt. Wie reagiert man dann auf ihn im Dorf?
Also bevor wir den Jacek vielleicht ein bisschen näher betrachten, ist wirklich herausragend, wie der eingeführt wird. Dieser Film beginnt mit einer so sensationalen Eingangssequenz. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, jemals sowas im Kino gesehen zu haben. Und zwar stürmen so halbnackte Frauen und Männer einen Supermarkt. Weil wenn man halbnackt ist, dann darf man sich billigst für 70% ermäßigt einen Flachbildfernseher kaufen. Und einer dieser Stürmenden ist dann dieser Jacek, der dann danach diesen Fernseher einfach auf sein kleines Auto lädt, ganz laut Rockmusik hört, Metalmusik hört und in diesem Dorf, wie gesagt, eine Art Paradiesvogel letztendlich ist. Und diesem kleinen Ort wird die größte Jesus-Statue gebaut, die es überhaupt gibt. Noch größer als die in Rio de Janeiro. Das basiert übrigens auf Tatsachen. Es gibt in Polen wirklich diese Jesus-Statue. Und dabei ist er auch ein Gelegenheitsarbeiter, der Jacek. Und der fällt, hat einen schrecklichen Arbeitsunfall, wäre eigentlich total verunstaltet. Und die erste Gesichtstransplantation, die überhaupt in Polen stattfindet, wird dann an ihm versucht. Und dadurch gerät er eben in die Medien und ist für eine Weile dann erst einmal berühmt.
Die Regisseurin dreht politisch kritische Filme, die aber doch immer ästhetisch ambitioniert sind. Im Namen des, sein Titel, spricht sie von einem homosexuellen Priester und in die Maske geht sie wieder mit der Kirche hart ins Gericht. Ist das eine nötige Provokation, die sie auch wirklich sucht?
Also ihre Filme sind ja gar nicht so provokant. Also die haben zwar etwas sehr Bitterböses, wie ich finde, aber sie sind nicht bösartig. Da ist ja ein großer Unterschied. Und die Kirche, diese bigotte Rolle, die Kirche gerade auf dem Land spielt, das wird ja relativ subtil gezeigt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ein Mann gesteht, dass er masturbiert, dass er keine Lust hat, mit seiner Frau Sex zu haben, dass laufen andere Frauen denkt. Und der Priester will das eben ganz, ganz genau wissen. Und eine Frau beichtet eben auch, dass sie in einen neuen Mann verliebt sei. Dann will er ganz genau sexuell geschilderte Details haben, die ihn eigentlich überhaupt nichts angehen. Das sind dann so kleine Szenen, wo sie eben zeigt, dass die Kirche eben ihre Macht auch vollkommen missbraucht. Das sieht man auch in den verschiedensten Szenen, wenn es um diese Christusstatue geht. Der Kirche ist eigentlich nur peinlich, dass man so in die Medien gekommen ist durch diesen Arbeitsunfall. Die interessieren sich wirklich nur für die Statue und nicht für die Menschen. Und das macht sie sehr gut und das geht weit über die pure Provokation hinaus.
Würden Sie, Jörg Taschmann, sagen, dieser Film ist eine Satire oder einfach nur sehr treffend beobachtet?
Ich würde eher zum Zweiteren neigen. Das sind sehr treffende Beobachtungen. Und diese Dorfgemeinschaft, die sie da zeigt, da versteht man dann, warum Polen von der Regierung regiert wird, von der man regiert wird. Das ist ähnlich wie in Ungarn. Es sind eben nicht die Großstädter, die Liberalen, die entscheiden heutzutage sehr oft, sondern es sind eben die Leute auf dem Land, die weniger gebildet sind, die noch Rassismus-Klischees verfallen, die alles, was neu ist, nicht wollen. Und wo natürlich dieser Jacek mit seinen langen Haaren eben aber auch immer nur gesagt bekommt, jetzt lass dir doch mal endlich die Haare schneiden. Und wie gesagt, trotzdem denunziert sie diese Figuren nicht. Das sind keine Abziehbilder. Und mehr hat der Film in der ersten Halbzeit, fand ich den absolut genial. Dann natürlich nach dem Unfall kriegt der Film natürlich eine gewisse Schwere. Aber auch da kommt sie sehr gut raus. Also für mich wirklich ein mehr als nur sehenswerter, sondern wirklich ein herausragender Film.
Der zweite Film, über den wir sprechen, ist politisch hoch aufgeladen. Und im Titel ist auch schon vom Fall die Rede. Die Hauptfiguren sind Salim und Sarah. Er ist Palästinenser, sie ist eine jüdische Israelin. Beide haben eine Affäre. Da weiß man doch eigentlich von Anfang an, dass das nicht gut ausgehen kann, oder?
Ja, da ist der Konflikt sozusagen da schon vorgegeben, dass der Film eben in Jerusalem spielt. Salim kommt aus Ost-Jerusalem. Dort gibt es nicht genug Arbeit aus verschiedensten Gründen. Arbeitet er für so eine Art Bäckereifirma, die Fertigwaren an Cafés liefert. Dabei hat er Sarah kennengelernt, eine Israelin. Ihr Mann arbeitet beim Militär, hohe Funktion beim Militär, die ihr eigenes Café aufgemacht hat. Und was die beiden zusammenbringt, ist natürlich eine gewisse Form von Tabu. Und das ist vor allen Dingen auch Sex. Also die beiden haben laufend Sex. Das ist nicht unbedingt die große Liebe, aber dieser Kick, den sie anscheinend beide brauchen, seine Frau beispielsweise ist hochschwanger und will, solange sie schwanger ist, fürchtet sie sich, mit ihrem Mann zu intim zu werden. Also beide haben so gewisse Gründe. Sie wird von ihrem Mann relativ vernachlässigt. Beide haben gewisse Gründe, warum sie fremdgehen, oder das ist zumindest nachvollziehbar. Aber Privates gibt es eben in Israel in dem Falle nicht. Und dadurch fängt die Sache an, dann auch noch hochpolitisch zu werden, weil als er es einmal wagt, sie nach Bethlehem mitzunehmen, wird er denunziert, sofort vom palästinensischen Geheimdienst gekascht und später kriegt das dann mit dem israelischen Geheimdienst zu tun.
Ein paar Rollen sind mit bekannten israelischen Schauspielern besetzt, aber es ist kein israelisches Geld in diese palästinensisch-holländisch-deutsche Koproduktion geflossen. Deshalb, weil er offen politisch ist und Tabus anrührt, oder hat das nur in Anführungszeichen mit der ja doch auch zunehmend restriktiven, kontrollierenden Kulturpolitik in Israel zu tun.
Warum jetzt in dem Fall es kein israelisches Geld gibt, weiß ich nicht so genau. Es kann sehr viel mit BDS zu tun haben. Ein palästinensischer Regisseur, der Geld von Israel annimmt, der ist sozusagen gebranntes Kind auf dem gesamten arabischen Markt. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Film laufen kann in den arabischen Ländern. A, sind die Sexszenen viel zu explizit. Ich glaube, da so weit sind sie noch nicht. Und B, gibt es viel zu viel Verständnis wiederum für Israel. Und auch israelische Schauspieler spielen da ja mit. Das sind ja nicht irgendwie arabische Schauspieler, die da Israelis spielen. Aber was den Film ausmacht, was seine große Stärke ist, ist, dass er eben zeigt, es gibt kein Privatleben. Alles muss sich der Politik unterordnen. Alle werden manipuliert von allen Seiten, wobei die Palästinenser sozusagen doppelt bestraft sind, weil sie von den eigenen Leuten drangsaliert werden und von den Israelis. Und im Prinzip ist es auch ein tief trauriger Film, weil es plötzlich zeigt, also eine ganz normale Liebe oder Sexbeziehung zwischen einer Frau aus West-Jerusalem und einem Mann aus Ost-Jerusalem ist zurzeit in Israel einfach nicht möglich. Und das ist eine relativ bittere Erkenntnis, allerdings hervorragend auch hier umgesetzt und so ausgewogen, wie es nur geht.
Muyat Alayans Film Der Fall Sarah und Salim kommt am Donnerstag ins Kino. An den Start geht ebenfalls Die Maske der polnischen Regisseurin Małgorzata Szumowska. Jörg Taschmann hat beide Neuproduktionen vorgestellt. Schönen Dank dafür.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Eine Woche vor Eröffnung der Leipziger Buchmesse hat sich der Insolvenzverwalter des Zwischenbuchhändlers KNV zuversichtlich geäußert. Der Betrieb habe sich wieder stabilisiert, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien hochmotiviert und zögen an einem Strang, sagte Anwalt Tobias Wahl. Der Auftritt des Grossisten bei der Leipziger Buchmesse solle ein klares Signal in Richtung Zukunft setzen. Das Unternehmen wolle in Leipzig eine neue Kooperation mit dem Buchhandel vorstellen. KNV und zwei weitere Grossisten ermöglichen, dass ein Buch über Nacht an über 5000 Buchläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugestellt wird. Mitte Februar hat der KNV Insolvenz angemeldet. Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban hat einem für antisemitische Äußerungen bekannten Schriftsteller eine hohe staatliche Ehrung zukommen lassen. Der Dichter und Essayist Kornél Döbrentay erhielt den Lorbeerkranz Ungarns, berichteten ungarische Medien. Die Auszeichnung wird für schriftstellerische Leistungen vergeben. Die Zuerkennung schlägt der Ministerpräsident vor. Döbrentay hatte unter anderem 2004 in einer Rede bei einem Protest der Rechten erklärt: Falsche Propheten in Verkleidungen und Masken, nur ihr Bart ist echt, dirigieren den moralischen Holocaust am Ungartum. Als sich der ungarische Schriftstellerverband damals nicht von Döbrentay distanzierte, führte dies zum Austritt von mehr als 100 Mitgliedern, unter ihnen Imre Kertész und Peter Esterházy. Der Klezmer-Musiker Leopold Koslowski Kleinmann ist tot. Aus Galizien stammend galt er als letzter Klezmer seiner Heimat im Osten Europas. Seinen Geburtstag feierte er im letzten Herbst im Theater in Krakau und erläuterte, was Klezmer für ihn bedeutete.
Ein Klezmer, ein echter Klezmer, spielt nicht. Er redet mit Gott. Er ist hier, aber er ist mit der Meinung, mit dem Herz, ist er in der Synagoge. Klezmer spielt nicht. Er betet. Heute spielt er so, dasselbe. Morgen spielt er etwas anderes.
Koslowski Kleinmann überlebte als einziger seiner Familie den Holocaust. Als Pianist arbeitete er mit dem Geiger Isaac Perlman und war musikalischer Berater bei Steven Spielbergs Film Schindlers Liste. Leopold Koslowski Kleinmann starb gestern im Alter von 100 Jahren.
Seitdem Benedikt Savoy und Felwine Sarr dem französischen Präsidenten ihre Empfehlung zum Umgang mit dem kolonialen Kulturerbe überreicht haben, ist Zug in die Rückgabediskussion gekommen. Wir berichten im Deutschlandfunk Kultur kontinuierlich über die vielen kleinen Etappen und Gesten, die das Ende der Arroganz, wie Savoy sagen würde, einläuten. Und wir werden uns noch lange mit diesem Komplex beschäftigen, weil es eben nicht nur um die museale Rettung und Bewahrung von Kulturgütern geht, sondern um eine neue Beziehungsethik zwischen dem Norden und dem Süden. Weil die meisten Museen in Deutschland sich in der Trägerschaft der Länder befinden, war die heutige Sitzung der neu gegründeten Kulturministerkonferenz so wichtig. Christiane Habermals hat den ganzen Tag dort in der Taubenstraße in Berlin-Mitte verbracht.
Am Ende des langen Tages wurde dann doch noch ein Ergebnis erzielt. Manche hatten schon befürchtet, es werde gar kein Papier geben. Doch nun formulierten Kulturpolitiker von Bund, Ländern und Kommunen auf 8 Seiten erste Eckpunkte, wie Museen künftig mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten umgehen sollen. Eine erste Handlungsrichtlinie, an der alle staatlichen Ebenen der Kulturpolitik beteiligt waren und sich gemeinsam zu ihrer historischen Verantwortung im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus bekennen, wie es in der Präambel heißt. Das während der Zeit des Kolonialismus geschehene Unrecht und seine zum Teil bis heute nachwirkenden Folgen dürfen nicht vergessen werden.
Wir haben, glaube ich, heute einen sehr vernünftigen Ausgangspunkt für die weiteren Diskussionen gefasst mit diesen ersten Eckpunkten, ausdrücklich erste Eckpunkte, weil wir uns nicht zur Aufgabe machen wollten, dass wir jetzt quasi heute den Abschlusspunkt einer Diskussion über den Umgang mit dem kolonialen Erbe hier positionieren, sondern tatsächlich den Auftakt einer solchen Diskussion.
Erklärt Carsten Broster, Kultursenator aus Hamburg und Vorsitzender der Kulturministerkonferenz, die heute zum ersten Mal tagte. Bei dem anschließenden kulturpolitischen Spitzengespräch nahmen außer den Kulturministern der Länder auch die kommunalen Spitzenverbände, die beiden Kulturstaatsministerinnen Monika Grütters und Michelle Müntefering sowie die Kulturstiftungen der Länder und des Bundes teil. Auch Monika Grütters wertet das Papier als einen Erfolg. Effizienz und Ergebnis in der Kürze der Zeit seien bemerkenswert für so einen großen Kreis, lobte die CDU-Politikerin ihre Länderkollegen.
Unter anderem auch in Anerkennung des Umstands, dass da große Defizite auch sind, dass wir eine Lücke haben, dass wir tatsächlich die Aufarbeitung in enormer Form verstärken müssen. Und das ist auch eine Aufgabe der Schulen, das ist auch eine Aufgabe an all die, die historisches und gegenwärtiges Bewusstsein schärfen müssen. Aber eben wir sind ja als die kulturgutbewahrenden Einrichtungen und ihre Verantwortlichen in besonderer Weise gefordert.
Nach unserem Verständnis sollten alle Menschen die Möglichkeit haben, in ihren Herkunftsstaaten und Herkunftsgesellschaften ihrem reichen materiellen Kulturerbe zu begegnen, sich damit auseinanderzusetzen und es an zukünftige Generationen weiterzugeben, heißt es in dem Text. Und weiter, wir wollen die Voraussetzungen für Rückführungen von menschlichen Überresten und von Kulturgütern aus kolonialem Kontexten schaffen, deren Aneignung in rechtlich und oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte. Eine Formulierung, die klar heute geltende Rechtsnormen und nicht etwa koloniales Recht zur Grundlage von Rückgabeentscheidungen macht. Angesichts der großen Zahl von Objekten mit kolonialem Kontext in deutschen Museen sollen vorrangig Kulturgüter aus Ländern mit formaler deutscher Kolonialherrschaft geprüft werden und solche für die Rückgabeforderungen vorliegen. Gleichzeitig werden die Museen aufgefordert, auch selbstständig und proaktiv Sammlungsgut zu identifizieren, das für eine Rückführung in Frage kommt. Beschlossen wurde außerdem die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, an die sich Herkunftsgesellschaften mit Rückgabe oder Auskunftsersuchen wenden können.
Beim Nazi-Kunst nennen wir das jetzt Helpdesk. Hier heißt es Anlaufstelle. Da müssen wir noch gemeinsam überlegen, wo sie sinnvollerweise angesiedelt werden soll.
Museen werden in dem Papier aufgefordert, ihre Bestände zu erforschen und über Inventarisierung und Digitalisierung größtmögliche Transparenz herzustellen. Es solle geprüft werden, ob die Deutsche Digitale Bibliothek ein geeignetes Instrument sei, um die digitalisierten Bestände zentral zu verwalten. Die rechtlichen Voraussetzungen für mögliche Rückführung von Sammlungsgut, so das Papier, seien, je nach Trägerschaft der Museen, jeweils in Bund, Ländern und Kommunen zu schaffen. Keine Aussagen trifft das Papier zum Thema Finanzierung. Nach Angaben von Broster müsse man in deutschen Sammlungen von mehreren Millionen Objekten ausgehen, die jetzt angesehen werden müssen, um ihre Herkunft und ihren Erwerb zu klären. Einigen Ländern ging das nun verabschiedete Eckpunktepapier nicht weit genug. Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen forderten in einer ergänzenden Protokollerklärung unter anderem die Einrichtung eines mehrsprachigen Online-Portals, auf dem die Museen ihre Objektinformationen veröffentlichen sollen. Die Beteiligung an dieser Datenbank solle für die Museen verpflichtend sein. Außerdem forderten die 5 Länder eine Evaluation der bisherigen Restitutionspraxis von Bund, Ländern und Kommunen nach 3 Jahren. Zivilgesellschaftliche Akteure aus früheren Kolonien müssten stärker mit einbezogen werden.
Das sind nächste Schritte. Christiane Habermals hat das Ergebnis zusammengefasst, das die neu gegründete Kulturministerkonferenz heute in Berlin erzielte. Fast drei Jahrzehnte nachdem Bürgerrechtler die massenhafte Vernichtung von Stasi-Akten gestoppt hatten, verlangen pro Jahr noch immer mehr als 45.000 Bürger eine persönliche Einsicht in ihre Akten. Insgesamt gab es über 7 Millionen Anträge und alle Akten ergeben die schier unglaubliche Länge von 111 Kilometern. Dazu kommen 2 Millionen Fotos und zigtausend Tondokumente. Die Materialfülle ist immens und 2019 steht die Stasi-Unterlagenbehörde vor einem grundlegenden Umbau. Näheres zu den Einschnitten und Erweiterungen von Claudia von Lack.
Braucht es 30 Jahre nach der friedlichen Revolution noch eine Sonderbehörde mit Namen Bundesbeauftragter für die Unterlagen des DDR-Staatssicherheitsdienstes? Oder ist die Zeit darüber hinweggegangen? 30 Jahre seien ein guter Zeitraum, um die Weichen neu zu stellen, sagte Roland Jahn heute, der Behördenchef, der sich selbst und seine Verwaltung wohl in den nächsten Jahren abwickeln wird.
Im Kern geht es darum, das Stasi-Unterlagenarchiv fit zu machen für die Zukunft, indem wir unsere Kompetenzen, Technik und Ressourcen unter dem Dach des Bundesarchivs bündeln. Das Recht auf den Zugang zu den Akten bleibt unverändert. Die Nutzung wird weiterhin, wie bewährt, auf der Basis des Stasi-Unterlagengesetzes erfolgen.
Ein wichtiger Satz für die SED-Opfer ist das, hatten sie doch lange befürchtet, die Stasi-Unterlagenbehörde werde schlicht zerschlagen, der Zugang zu den Akten beschränkt, die DDR-Aufarbeitung so gefährdet. Doch das historische Areal der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg soll sogar noch aufgewertet werden mit einem neuen Archivzentrum.
Dieses Zentrum soll Teil eines Archivszentrums zur SED-Diktatur werden, in dem in Zukunft auch die Unterlagen der Bestände der zentralen DDR-Behörden und der Parteien und Massenorganisationen in der DDR des Bundesarchivs untergebracht werden.
Statt Auflösung und Personalabbau also Millionen Investitionen in neue moderne Archivgebäude und in die Digitalisierung der Bestände, so zumindest der gemeinsame Vorschlag von Roland Jahn und dem Präsidenten des Bundesarchivs Michael Hollmann. Dieser sieht sogar die Chance, die DDR historisch neu zu bewerten.
Die DDR war eben nicht nur eine Stasi-Diktatur, sondern die DDR war insbesondere eine SED-Diktatur. Sie war aber auch ein Land, in dem über die Massenorganisationen in einem für mich noch lange nicht ausreichend erforschten Maße Sozialdisziplinierung betrieben wurde. Aber die DDR war auch ein Land, das eine ganz normale Sozial-, Wirtschafts-, Rechtsgeschichte hat, die allzu sehr bisher unter dem Fokus Stasi betrachtet wurde und viel zu wenig unter einem ganzheitlichen Gesichtspunkt.
Die Stasi-Akten in das Bundesarchiv überführen. Das bedeutet auch, es wird die Person des Stasi-Bundesbeauftragten nicht mehr geben. Joachim Gauck, Marianne Birtle, auch Roland Jahn, alle drei waren mehr als Behördenchefs. Sie waren und sind auch immer DDR-Erklärer, Mahner für die Aufarbeitung, moralische Instanzen. Deshalb wünschen sich SED-Opfer nach Ende der Behörde einen Beauftragten auf Bundesebene. Christian Sachse von der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG.
Also wir plädieren für einen solchen Opferbeauftragten, dessen Bezeichnung ist mir relativ egal. Wichtig ist seine Anbindung. Er sollte vom Bundestag bestimmt werden, er sollte auch dem Bundestag verpflichtet sein und sollte bestimmte Rechte besitzen, wie sie zum Beispiel die Landesbeauftragten in den Ostländern auch haben. Es ist wenig bekannt, dass wir schätzen das jedenfalls so, dass die Hälfte der Repressionsopfer heute in der Bundesrepublik West wohnen. Und dort haben sie im Regelfall keinen Ansprechpartner.
Diskussionen über das heute vorgestellte Konzept dürfte es in Ostdeutschland geben. Dort sind nämlich Einschnitte geplant. Gab es bislang 12 Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde, soll es künftig nur noch 5 Archivstandorte geben. Ein Zeitplan zur Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde existiert noch nicht. Wann also die Schilder endgültig ausgewechselt werden und die Mitarbeiter neue Verträge mit dem Bundesarchiv erhalten, darüber entscheidet der Bundestag.
Im Jahr 30 nach dem Mauerfall gibt es ein neues Konzept für die Sicherung von Stasi-Dokumenten. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird ins Bundesarchiv eingegliedert, Claudia von Lack berichtete. Hans von Trotter schenkt uns jetzt seinen Blick in die Feuilletons vom 14. März.
Sie können es einfach nicht lassen, stöhnt Thomas Assheuer in der Zeit. Er meint die Linken.
Linke Ideen und linke Bewegungen haben überall Konjunktur. Doch immer wieder mobilisiert ihre Kapitalismuskritik das Ressentiment gegen Juden. Das, findet Assauer völlig zu Recht, ist eine Schande. Mit Blick auf Frankreich spricht er von einer Schleppnetztheorie, einem kalkulierten Fischzug im Trüben. Ohne Scheu vor falschen Freunden müsse die Linke auf das Volk zugehen und es dort abholen, wo es nun mal stehe, tief im Brackwasser seines Ressentiments, auch des antisemitischen. Solange linke Parteien, linke Bewegungen, linke Nationale und linke Freund-Feind-Denker antisemitische Ressentiments dulden, sie aufrufen, verbreiten oder mobilisieren, so Assauer, solange existiert keine Linke, jedenfalls keine, die einen moralischen Anspruch erheben kann. Sie agiert dann nur als eine intellektuell verwahrloste Bedarfsgemeinschaft zur Durchsetzung partikularer Interessen. Mit Jean-Paul Sartre gesagt, nach dem Holocaust ist Antisemitismus keine Meinung mehr, sondern ein Verbrechen. Auch auf England geht Assauer ein, erinnert etwa daran, wie drei jüdische Zeitungen in einer gemeinsamen Aktion eine Warnung vor einem künftigen Premier Corbyn druckten, für Großbritanniens Juden sei er eine existenzielle Bedrohung. In der Taz erzählt Ralf Lorenzen eine andere Geschichte von der Insel, überraschende Überschrift »Deutscher Heimatfilm auf englischem Boden«. Es ist die Geschichte von Bernhard Karl, genannt Bert Trautmann, dessen Leben bislang unter Titeln wie »Vom Hitlerjungen zur Pokalcup-Legende« behandelt wurde und jetzt als Trautmann in die Kinos kommt. Der sportliche Blondschopf und Hitlerjunge, erzählt Lorenzen, gewann bei Reichsjugendwettkämpfen im Berliner Olympiastadion Medaillen im Weitsprung und im Handgranatenwerfen. Mit 17 meldete er sich freiwillig zur Luftwaffe. Belegt ist, dass Trautmann an der Ostfront mit eigenen Augen gesehen hat, wie Juden massenhaft umgebracht wurden. Er ergab sich den Engländern, ging nach England, wurde Fußballer und schaffte es, von Manchester City geheuert zu werden. Während der ersten Spiele brüllten Zuschauer Sieg Heil und hoben den rechten Arm. Die Stimmung änderte sich erst, als der Rabbiner der Stadt, der 1938 von Berlin nach Manchester geflüchtete Alexander Altmann, an die Menschen appellierte, ihren Hass auf die Deutschen nicht an einem jungen Mann auszuleben. Die ersten Worte des britischen Soldaten, dem Trautmann sich in den letzten Kriegstagen ergab, lauteten seiner Erinnerung nach: »Hey, Fritz, magst du eine Tasse Tee? Dafür lieben wir die Engländer. Die Kehrseite davon ist, nun ja, eben die Kehrseite davon.« Albtraum, Chaos, Schande, fasst Gina Thomas in der FAZ die aktuelle Situation auf der Insel zusammen. Nach der gescheiterten Abstimmung vom Dienstagabend war auf allen Seiten nur noch Verzweiflung und Ratlosigkeit über die verfahrene Lage zu vernehmen. Am Morgen hatte Umweltminister Michael Gove noch auf den unerwarteten Sieg von Manchester United gegen Paris Saint-Germain verwiesen, um zu argumentieren, dass die Premierministerin den Vertrag doch noch durchziehen könne. Womit noch einmal deutlich wird, welche Bedeutung der Fußball in Manchester für die Insel hat, neben Shakespeare und vor der Queen, wie es scheint. »Eure Queen ist ein Reptil«, titelt die Zeit. Dabei handelt es sich um den Titel des jüngsten Albums der Band Sons of Kemet. Eigentlich soll Kevin Legender für das Wochenblatt einen Streifzug durch Großbritanniens brodelnde Jazzszene unternehmen. Wir sind ja im Feuilleton. Aber auch hier ist die entscheidende Frage, was tun, wenn der Brexit kommt. Legender nennt den Brexit einen tragikomischen Eiertanz. Während die höllischen Verhandlungen irgendeinem unschönen Abschluss entgegentorkeln oder auch nicht, befinden sich die Jazzmusiker wie der Rest des Landes in einem Zustand der Verwirrung und der Besorgnis, schreibt er. Und wenn uns die Geschichte des Jazz eines lehrt, dann, dass die hingebungsvollen Künstler oft mit dem Alter besser werden, vor allem, wenn sie Herausforderungen zu überwinden haben. Was sie offenbar ganz entschieden von den Politikern auf der Insel unterscheidet.
Hell Tanz von Trotafest. Ich bin Sigurd Brinkmann. Kommen Sie gut durch die Nacht.